Auch von mir einen schönen guten Morgen. Ich möchte heute mit einer Frage beginnen. Und zwar, was bringt eine Mutter ihrem Kind schon ziemlich früh bei? Genau. Ein Kind hört doch von der Mutter sehr früh, sag schon Danke. Da kommt die Tante und bringt einen Schoki. Und was hört das Kind? Sag schon Danke. Und das ist ja in Ordnung so, das ist gut so, dass wir lernen, Danke zu sagen. Denn wenn wir als Erwachsene uns bedanken, wenn wir etwas bekommen, dann zeigt das einfach von Höflichkeit und von gegenseitigem Respekt. Und wenn jemand sich nicht bedankt und einfach etwas nimmt, dann heißt es doch schnell, ist das ein undankbarer Kuck. Im Umkehrschluss aber heißt das auch, dass Dankbarkeit uns nicht unbedingt in die Wiege gelegt ist. Das meint höchstens noch ein Humanist, der meint, dass der Mensch grundsätzlich gut ist und nur durch falsche Erziehung und schlechte Umstände dann böse wird. Aber das Wort sagt genau das Gegenteil. Das Wort sagt, dass der Mensch von Grund auf böse ist. Und sind wir doch einmal ehrlich, müssen wir einem kleinen Kind beibringen, wie es zornig ist? Oder wie es neidig ist? Auf ein Spielzeug oder so? Nein. Dankbarkeit, die müssen wir lernen. Und wir müssen auch immer wieder daran erinnert werden. Und so ist es bei diesem Psalm 107, um den es heute hier geht. Er zählt eigentlich zu den Dankpsalmen. Ein Psalm, der die Hörer oder Leser erinnert und auffordert, dankbar zu sein, ihrem Gott dankbar zu sein. Und es heißt ja in einem Lied, das wir eigentlich alle kennen, vergiss nicht zu danken dem ewigen Gott, er hat dir viel Gutes getan. Und es kann vorkommen, dass wir das Gute in Situationen einfach vergessen und somit auch die Dankbarkeit vergessen. Dank dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewig, ewig. So fängt dieser Psalm an. Und wer soll dem Gott dankbar sein? Vers 2. So sollen sagen die Erlösten des Herrn, die er erlöst hat aus der Hand des Bedrängers und die er gesammelt hat aus den Ländern von Osten und Westen, von Norden und vom Meer. Die Erlösten sollen dankbar sein. Die Erlösten, die ihm gehören, die sein Eigentum sind. Und da ist es egal, ob es das alttestamentliche Zeit ist oder neutestamentliche Zeit. Nun haben wir einen sehr langen Psalm vor uns. Das habt ihr ja beim Lesen gemerkt, 43 Verse. Aber trotzdem ist dieser Psalm eigentlich einfach und leicht einzuteilen. Und er ist eigentlich sehr übersichtlich. Es geht darum, dass wir lernen oder erkennen, dass wir dankbar sein sollen. Und dass wir auch die Gnade Gottes erkennen. Und diese ständigen Wiederholungen, die erinnern doch eigentlich an ein Lied mit einem Refrain. Und es sind hier in dem Psalm eigentlich vier Bilder geschildert, vier Situationen, vier typische Erfahrungen, wo sich wahrscheinlich jeder irgendwo darin finden kann. Also vier Strophen mit einem immer wiederkehrenden Refrain. Und ich habe diesen Psalm einfach jetzt mal so eingeteilt, Vers 4 bis 9, der Weg aus der Wüste, Vers 10 bis 16, der Weg aus der Finsternis, Vers 17 bis 22, der Weg aus der Krankheit, Vers 23 bis 32, der Weg aus dem Sturm und am Schluss noch, ab Vers 33 bis 43, die Gnade und die Allmacht Gottes. Dort wird den Hörenden ganz besonders nochmals die Gnade und die Allmacht Gottes vor Augen vorgestellt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Psalm bei einem Dankopfer im Tempel gesungen wurde. Dass vielleicht ein Vorsänger oder ein Priester diese vier Bilder vorsang und dann, dass das Volk dann praktisch mit dem Refrain einstimmte. Also zuerst eine bestimmte Situation, Wüste, Finsternis, Krankheit und Sturm. Und dann, was sie taten in solchen Situationen, sie schrien zum Herrn. Und dann, was sie dann auch tun sollten, dem Herrn dankbar sein für seine Gnade. Also eine immerkehrende Erinnerung und Aufforderung, dankbar zu sein. Also, das erste Bild oder diese erste Strophe. Ich nenne es den Weg aus der Wüste, ab Vers 4. Sie irrten umher in der Wüste auf ödem Weg. Sie fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten. Hungrig und durstig waren sie, ihre Seele verschmachtete in ihnen. Das ist also das Bild, die Situation. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er errettete sie aus ihren Ängsten und führte sie auf den rechten Weg, dass sie zu einer Stadt gelangten, in der sie wohnen konnten. Das ist, was sie taten. Sie schrien zum Herrn. Sie sollen den Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Denn er hat die durstige Seele getränkt und die hungrigen Seelen mit Gutem erfüllt. Das ist das, was sie und auch wir unbedingt tun sollten. Und das Bild einer Wüste oder eines öden Weges, einer Wüstenwanderung war den Israeliten ja bekannt. Sie waren ja 40 Jahre in der Wüste. Und wer einmal in der Negev-Wüste war, in Israel, oder Bilder davon gesehen hatte, dann ist es ziemlich trostlos. Und die Wüste bringt viele Gefahren mit sich. Und wer nicht rechtzeitig zur nächsten Oase kommt oder den nächsten Brunnen erreicht, kam dann schnell einmal in Lebensgefahr und verschmachtete. Es zeigt eben den Weg Israels in der Wüstenwanderung, in der Zerstreuung, dass das Volk in alle Winde zerstreut war. Was taten sie in so einer Situation, wenn sie in so einer Not waren? Sie schrien zum Herrn in ihrer Not. Und Gott errettete sie aus ihren Ängsten. Er führte sie wieder auf den rechten Weg. Er führte sie wieder in eine Stadt, also in Sicherheit. Er tränkte ihre durstigen Seelen und ihre hungrigen Seelen. Und wir heute in unserem Ländle kennen keine Wüste. Wir leben relativ sicher. Wir haben genug zu trinken, genug zu essen. Und doch ist es möglich, dass wir Wüste erleben. Seelische Wüste. Dass wir Trockenheit in unserem Leben erleben. Unsicherheit oder Dürre in unserem Leben erfahren. Oder schon erfahren haben. Dass wir da saßen mit verschmachtender Seele und nicht mehr den Weg kannten. Dass wir uns verirrten irgendwo oder verwirrt waren. Kennt das jemand? Wo ist jetzt links und wo ist jetzt rechts? Und wie geht es weiter? Gott kennt den Weg. Vor einigen Wochen haben wir aus dem Psalm 23 gehört, dort heißt es im dritten Vers, er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Gott kann herausführen aus seelischer Wüste. Wenn wir in so einer Wüste stecken, dann schreien wir doch auch um Hilfe. Und Gott rettet uns daraus. Die Seele kann sich wieder erholen. Und dann sollen wir das Gleiche tun wie die Israeliten. Dankbar sein für deine Gnade und für das Wunder. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Gott. Er hat dir viel Gutes getan. Denn er, Gott, weiß, wo die nächste Oase ist. Er weiß, was wir in unserem Leben brauchen. Dass die Trockenheit und die Wüste ein Ende hat. Gott kennt den Weg, Gott weiß den Weg. Das zweite Bild oder die zweite Strophe. Ich nenne es den Weg aus der Finsternis, ab Vers 10. Die in Finsternis und Todesschatten saßen, gebunden in Elend und Eisen, weil sie den Worten Gottes widerstrebt und den Rat des Höchsten verachtet hatten, sodass er ihr Herz durch Unglück beugte, sie strauchelten und niemand half ihnen. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er errettete sie aus ihren Ängsten. Er führte sie heraus aus Finsternis und Todesschatten und zerriss ihre Fesseln. Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Denn er hat eherne Türen zerbrochen und eiserne Riegel zerschlagen. Wahrscheinlich gab es sicher im Alten Testament zu dieser Zeit auch schon Gefängnisse, wo Gefangene in Eisenketten gebunden waren. Meistens jedoch warf man einfach einen Gefangenen in eine leere Zisterne, in einen Brunnenschacht. Dort unten war es dunkel und finster und sie hatten kein Licht. Oder welche das Gesetz gebrochen hatten, konnte so eine Strafe erleiden. Sie wurden gebunden, gefesselt und dann womöglich als Sklaven verkauft. Ihr kennt alle die Geschichte von Josef, der das so erlebt hat. Von seinen Brüdern wurde er gebunden, in eine Zisterne geworfen und dann schlussendlich nach Ägypten verkauft. Wer in einer solchen Situation ist, der schreit zum Herrn: Herr Jesus, hilf! Und er wendet das Schicksal. Er kann Befreiung schenken. Er kann die Fesseln zerreißen. Er kann verschlossene Türen öffnen. Genau das hat ja Josef so erlebt, dass er eigentlich in Ägypten zu Ehren gekommen ist. Und Gott hat ihn erhöht. Und das hat das ganze Volk auch erlebt. Immer wieder in seiner Geschichte, dass Gott ihnen geholfen hatte aus vielen misslichen Situationen. Nun glaube ich, dass die wenigsten von uns Erfahrungen haben mit einer Gefängniszelle. Aber vielleicht kennt der eine oder andere doch Zeiten der Finsternis. Dass man bei einem Problem einfach kein Licht mehr sieht. Man sieht kein Licht mehr am Ende des Tunnels. Finsternis. Man hört nicht auf Gottes Reden in seinem Wort und schon geht es ab in die Dunkelheit. War schon jemand einmal in so einer Situation, wo er orientierungslos war und wo der ganze Durchblick fehlte? Und manchmal habe ich das Gefühl bei mir, dass ich mit einem Fuß immer in einem Tal des Todesschatten stehe. Einmal nicht aufgepasst und schon ist das Problem größer wie Jesus. Dann schaue ich in die falsche Richtung und sehe Jesus nicht mehr. Und dann schreie ich auch um Hilfe. Schreie um Hilfe, Herr Jesus, hilf mir daraus heraus. Und Lob und Dank, er schenkt immer wieder den nötigen Durchblick und die richtige Blickrichtung auf ihn. Er schenkt Freiheit von Gebundenheit, von Zwängen, die uns unfrei machen. Er schenkt wirkliche Befreiung. Aber die größte Blindheit und die größte Dunkelheit und die größte Gebundenheit war, als wir noch Jesus nicht kannten. Doch Lob und Dank, er hat uns die Augen geöffnet. Er hat sich selbst offenbart und uns zum Licht geführt. Er ist das Licht. Er sagt ja selber von sich im Johannesevangelium, Kapitel 8. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und weiter heißt es, er ist gekommen als ein Licht, um die Heiden zu erleuchten. Das sind wir. Wir sind die Heiden, die erleuchtet werden von ihm. Und zur Verherrlichung seines Volkes. Sein Volk wird wieder erhöht werden. Zur rechten Zeit dann. Und dafür sollen wir dem Herrn danken. Für dieses große Gnadengeschenk seines Sohnes Jesus Christus. Für das Wunder unserer Bekehrung. Es ist ein Wunder. Egal, ob jetzt jemand in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist, Sonntagsschule besucht hat und alles schon gehört hat, egal, oder ob jemand jahrzehntelang nicht nach Gott gefragt hat, so wie ich zum Beispiel, es ist immer ein Gnadengeschenk und ein Wunder, dass wir uns bekehren durften. Das dritte Bild oder die dritte Strophe, der Weg aus der Krankheit, ab Vers 17. Die Toren litten wegen ihres sündigen Wandelns und um ihrer Ungerechtigkeit willen. Ihre Seele verabscheute alle Nahrung und sie gelangten bis an die Pforten des Todes. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er errettete sie aus ihren Ängsten. Er sandte sein Wort und machte sie gesund und ließ sie aus ihren Gräbern entkommen. Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Sie sollen ihm Dankopfer bringen und jubeln seine Taten erzählen. Ja, die Israeliten waren sehr abhängig vom täglichen Brot. Und wenn wieder irgendwann einmal eine Missernte war und eine Hungersnot eintrat, dann kamen sie schnell in ein großes Problem. Und das konnte sogar für viele den Tod bedeuten. Und Gott ließ oft solche Hungersnöte und solche Probleme zu, um sein Volk zu züchtigen, um zu strafen, wegen ihres sündigen Wandels. Er ließ es zu, damit sie etwas lernen können, etwas Wichtiges lernen können. Wenn sie aber diese Belehrung und diese Zurechtweisung verabscheuten, nicht auf ihn hörten, die Konsequenz war Krankheit und Tod. Ich sage aber jetzt nicht, dass Sünde der Grund ist für jede Krankheit. Ich möchte euch nur erinnern an die Begebenheit im Johannesevangelium. Da fragten die Jünger Jesus wegen einem Blindgeborenen: Wer hat jetzt gesündigt, er oder seine Eltern? Und Jesus antwortete: Weder er noch seine Eltern, sondern die Werke Gottes sollen an ihm offenbar werden. Und das Werk Gottes ist es, dass er sein Wort gesandt hat, Jesus Christus. Er ist das Wort, der uns gesund macht und heilt vor Krankheit, vor Sünde und Gefallenheit. Krankheiten unseres Körpers werden wir erleben. Und den natürlichen leiblichen Tod, dem können wir nicht entrinnen, weil wir immer noch in einem Körper stecken, der zur alten, gefallenen Geschöpfung gehört. Aber es gibt eine Krankheit, die zum ewigen Tod führt, Sünde und Tod. Von der hat uns Jesus befreit. Und zwar alle, die sie es auch annahmen, hat er befreit. Das heißt, er trug unsere Krankheit, die Strafe unserer Missetaten lag auf ihm, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Er trug unsere wirkliche Krankheit, die wirklich zum ewigen Tod führt. Und durch seine Wunden, die er am Kreuz erlitten hat, sind wir heil geworden. Er ist uns zur Heilung gemacht und zur Heiligung gemacht worden. Sollen wir nicht dafür immer wieder dankbar sein? Für so viel Güte, für so viel Gnade, so ein uns verdientes Geschenk. Das vierte Bild oder die vierte Strophe, der Weg aus dem Sturm, ab Vers 23. Die in Schiffen sich aufs Meer begaben und Handel trieben auf großen Wassern, sie sahen die Werke des Herrn und seine Wunder auf hohem See. Er sprach und erregte einen Sturmwind, der die Wellen in die Höhe warf. Sie fuhren empor zum Himmel und hinab zur Tiefe, und ihre Seele verging vor Angst. Sie taumelten und schwankten wie ein Trunkener, und all ihre Weisheit war dahin. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not, und er führte sie heraus aus ihren Ängsten. Er stillte den Sturm, dass er schwieg, und die Wellen sich beruhigten. Und jene freuten sich, dass sie sich legten, und er führte sie in den ersehnten Hafen. Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Sie sollen ihn erheben in der Versammlung des Volkes und ihn rühmen im Rat der Ältesten. Nun, die Israeliten waren ja nicht direkt ein Seefahrervolk, aber sie kannten sicher die Gefahren auf dem Meer. Selbst auf dem See Genezareth konnten Stürme losbrechen, dass die, die in einem Boot saßen, schreckliche Angst bekamen. Die Jünger zum Beispiel, als sie über den See fuhren und Jesus im Boot schlief, kamen in so einen Sturm. Und sie hatten Angst und sie weckten ihn auf und sagten: Herr, Herr, hilf, hilf uns, wir gehen, kommen um. Und er gebot dem Sturm und dem Wind und er beruhigte sich. Dann wunderten sich, dass Wind und Wellen ihm gehorchten. Wir als Mitteleuropäer sind jetzt auch nicht unbedingt ein Seefahrervolk. Vielleicht hat schon einmal oder hat jemand eine Seenot auf dem Meer erlebt oder auf dem Bodensee. Und vielleicht auch nicht. Und trotzdem kennen wir sicher eines sicher in unserem Leben: Stürme. Oder stürmische Zeiten. Stürme, die uns Angst machen. wo alles drunter und drüber geht. Wir wissen nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und wir sind auch mit unserer Weisheit am Ende. Dann brauchen wir Hilfe. Und wir schreien wahrscheinlich auch zum Herrn: Hilf uns, Herr Jesus. Und unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der auch Herr des Windes und der Wellen ist. Wir schreien zu ihm und er führt uns heraus aus diesen stürmischen Zeiten. Unser Lebensboot kommt wieder in ruhige Gewässer. Und wenn wir das erleben, dann sind wir dankbar, oder? Wir danken für seine Rettung und wir sind aufgefordert, ihm zu danken in der Versammlung, wie heute zum Beispiel. Ihm zu danken und ihm die Ehre dafür zu geben. Das möchte er von uns. Soweit also diese vier Strophen bis Vers 32. Und doch gibt es jetzt, so finde ich, ein Problem mit dem dankbaren Herzen. Da komme ich nochmals zu dem Kind zurück am Anfang. Die Tante bringt also jetzt ein Geburtstagsgeschenk mit. Und der größte Wunsch des Kindes ist es, so ein Porsche oder ein Ferrari, rot, batteriebetrieben, ferngesteuert. Jetzt kommt die Tante und bringt sowas. Ja, die Freude ist riesengroß. Und auch die Dankbarkeit ist riesengroß. Und er fällt der Tante um den Hals. Der Dank kommt wirklich von Herzen. Aber stellt euch vor, jetzt bringt sie ein Holzauto mit. Bio, mit Biofarbe bemalt. Sie meint es ja gut mit dem Kind. Sie meint es ja gut. Aber, was ist jetzt mit dem Danke? Ich glaube, das kommt dann ziemlich schwer von den Lippen. Und die Mutter muss vielleicht nachhelfen und sagen, sehr schön, danke. Und dieses Verhalten kenne ich jetzt auch bei mir selber. Und vielleicht ihr auch. Wenn ich in eine Situation komme, in der ich nicht gewachsen bin und um Hilfe schreie und Jesus hilft mir dann, wenn sich das Problem auflöst in Luft, dann bin ich natürlich auch dankbar von Herzen, oder? Wunderbar. Aber was ist, wenn wir eine Gebetserhörung nicht gleich erleben? Dass wir vielleicht tagelang warten müssen, vielleicht monatelang, vielleicht jahrelang. Vielleicht betest du schon jahrelang für jemanden, du merkst nichts, du siehst nichts. Oder überhaupt eine Situation, sie ändert sich ganz anders, wie du möchtest. Du bekommst auch etwas anderes, als wie du dir vorstellst. Fällt uns dann das Danke nicht auch schwer? Also mir schon, muss ich ehrlich zugeben. Das Danke ist dann eher kleinlaut, als wie Danke von Herzen. Im Wort steht aber, bittet und glaubt, dass ihr es schon empfangen habt. Also, dass wir es schon haben. Danke, wir bekommen das. Und wenn es dann eben so ist, dass ich nicht danken kann, kann ich nur schreien, Herr, hilf meinem Kleinglauben. Und es gibt ja einen Spruch, den kennt ihr sicher, wir brauchen keinen großen Glauben an Gott, sondern wir brauchen einen Glauben an einen großen Gott. Und diese Größe Gottes und diese Allmacht Gottes versucht es dieser Psalmist in den Versen 33 bis 43 aufzuzeigen. Da heißt es im Vers 33, er macht Ströme zur Wüste und Wasserquellen zu dürrem Land, fruchtbares Land zur Salzwüste wegen der Bosheit derer, die es bewohnen. Er macht aber auch die Wüste zum Wasserteich und dürres Land zu Wasserquellen. Der allmächtige Gott ist es, dem wir dankbar sein sollen. Denn er hat alles in der Hand, alles, aber wirklich alles. Und nichts geschieht auf dieser Erde, das er nicht weiß. Er kann alles wenden. Er kann aus Wüste einen Blumengarten machen und auch umgekehrt. Er kann aus unserer Wüste, unserer seelischen Wüste, einen Blumengarten machen, in dem wir uns wohlfühlen. Aber ich denke jetzt auch an die großen Schlagworte momentan. Klimawandel, Klimakatastrophe, Klimaerwärmung. Und in der ganzen Klimahysterie ist es doch so, dass die Menschen es unbedingt selbst in den Griff kriegen möchten. Ich habe noch nirgends gehört, dass man nach Gott gefragt hat, sondern man führt lieber eine Steuer rein oder verbietet das Autofahren oder was weiß ich. Die Menschen wollen diesen Planeten selbst retten. Sie wollen sein wie Gott. Und wegen der Bosheit der Menschen lässt er manches zu, was wir oft nicht verstehen. Und die vorangegangenen Strophen zeigen doch Bilder, dass er denen beisteht, die ihn anrufen, die ihr Vertrauen auf ihn setzen. Seine Liebe und Treue, seine Gnade und Güte gelten seinen Erlösten, die er herausgerufen hat aus dieser Welt. Er hat uns herausgerufen aus dieser Welt und erlöst. Vers 37. Und sie säten Äcker an und pflanzten Weinberge, die reichen Ertrag an Früchten brachten. Und er segnete sie, dass sie sich stark mehrten, und auch ihr Vieh ließ er nicht wenig sein. Dann aber nahmen sie ab und wurden gebeugt durch Bedrückung, Unglück und Kummer. Obwohl er uns nun herausgerufen hat, begnadigt und erlöst hat, kann uns trotzdem Unglück treffen, Krankheit treffen, Kummer treffen. Wir kommen in Bedrängnis. Aber es heißt doch im Wort, wir wissen, dass Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhaftes Ausharren aber Bewährung und die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nichts zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Römer 5, 3-5 ist das. Und weiter im Vers 40 heißt es, auf Fürsten goss er Verachtung aus und ließ sie umherirren in unwegsame Öde. Den Armen aber hob er aus dem Elend empor und mehrte sein Geschlecht wie eine Herde. Die Fürsten, die glauben, sie haben alles in der Hand, die selbst auf sich vertrauen, die glauben zum Beispiel, sie können die Welt vor der Erderwärmung retten oder dass das Meer nicht so hoch steigt. Denen schenkt er Verachtung. Die will er nicht. Aber die Armen, die werden emporgehoben. Und es heißt ja, selig sind die arm sind im Geiste. Also nicht jetzt finanziell unbedingt arm, sondern arm im Geiste, dass ich weiß, ich bin angewiesen darauf, dass Gott mir hilft. Ich bin angewiesen, dass er das Problem oder die Situation ändert. Ich bin selbst nicht dazu fähig. Die auf Gott und seine Erlösung vertrauen, auf seinen Erlöser, Jesus Christus, die hebt er empor zu sich. Und am Schluss heißt es noch, wer weise ist, wird dies beachten. Und er wird die Gnadenerweise des Herrn verstehen. Wir brauchen Weisheit. Und ich bitte dich, Herr Jesus, du bist ja uns zur Weisheit gemacht worden. Mach uns bitte weise. Weise, dass wir deine Größe und Allmacht stets vor Augen haben. Und dass wir verstehen und erkennen können, was um uns herum ist. Dass wir in dir geborgen sind. Dass wir in deiner Hand sind. Dass wir deine Erlösten sind. Lass uns deine Gnadenerweise verstehen und schenk uns immer ein dankbares Herz. Auch dann, wenn es nicht so läuft, wie wir es gern hätten. Auch dann, wenn uns Kummer oder Bedrängnis bedrücken. Immer, Herr Jesus, schenk uns ein dankbares Herz. Amen.